Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und natürlich sprechen wir heute nochmal über die Verwerfungen und Auseinandersetzungen in der Ampelkoalition und fragen uns, ob der ehemalige Regierungssprecher Ulrich Wilhelm recht hat, wenn er sagt, dass die Ampel das Ende der Legislaturperiode nicht erleben wird. Vor allem soll es in diesem Podcast, in dieser Folge des Scholz-Updates aber darum gehen, wie groß eigentlich der Rückhalt im wichtigsten Landesverband der SPD für Scholz-Politik ist und ob dort, nämlich in Nordrhein-Westfalen, nicht gerade sein größter Konkurrent auf Seiten der CDU heranwächst, nämlich Henrik Wüst. Das könnte keiner besser beurteilen als der Chefredakteur der größten deutschen Regionalzeitung, der WAZ, den ich heute zu Gast habe. Ich freue mich sehr auf meinen lieben Kollegen Andreas Thürock. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Herzliche Grüße aus Essen.
Wir gehen gleich mal rein, nämlich die FAZ hat geschrieben, dass jetzt gerade aktuell, dass die SPD den Menschen in Nordrhein-Westfalen zu links ist. Und dass das eine Gefahr für Olaf Scholz bei der nächsten Bundestagswahl werden könnte. Das fand ich interessant. Ist das so?
Ja, das ist eine interessante These, weil man, weil ich behaupten würde, dass manchmal die SPD in Nordrhein-Westfalen selbst nicht so richtig weiß, was sie ist im Augenblick. Sie ist wirklich aus der Spur gekommen. Sie hat kaum Rückhalt. Wir haben eine Umfrage selbst gemacht und da würden aktuell kommt die SPD in NRW auf eine Zustimmung von 20%. Das ist nach der Klatsche bei der Landtagswahl von 26,7 nochmal ein Rückschlag. Viele Leute sagen, dass die SPD sich nicht mehr um die wahren Probleme der Menschen hier im Land kümmert, dass die SPD zu weit weg ist von den Menschen, dass sie zu viel mit sich selbst beschäftigt ist. Wenn der FAZ-Kollege das entsprechend als zu links interpretiert, kann man das so machen. Aber nochmal, die NRW-SPD ist in einer so schweren Krise, dass ich gar nicht groß sagen würde, ob links oder rechts oder zu sehr in der Mitte oder wo auch immer positioniert, sondern es ist eine Partei im Augenblick, die sich selbst sucht, die auch die neuen Führungskräfte sucht, nach dem Thomas Kutschaty-Rücktritt. Also da ist in der Tat liegt ganz viel am Boden.
Und wie sieht man von NRW aus auf Berlin und auf den Bundeskanzler, auf den SPD-Bundeskanzler?
Ja, im Augenblick ist natürlich, glaube ich, sieht man von NRW nicht ganz anders aus als von den aus anderen Regionen, anderen Bundesländern außerhalb der Blase Berlin. Im Augenblick gucken natürlich sehr viele auf den Koalitionsausschuss, auf die Ampelkoalition. Sehr viele, glaube ich, reiben sich ein bisschen die Augen und das zeigt sich jetzt nach anderthalb Jahren ungefähr der Ampelkoalition, dass sich der Verdacht bestätigt, dass die drei Partner im Kern vielleicht gar nicht so gut zusammenpassen. Wir hatten ja bisher immer den Eindruck, dass immer irgendwie 2-1 für Rot-Grün ausgeht. Aber seit dem Koalitionsausschuss, seit diesen 31 denkwürdigen Stunden, hat sich da einiges geändert. Also ich glaube, dass da sehr viel Skepsis im Augenblick ist. Also wir haben im Auftrag der WAZ eine Forsa-Umfrage gemacht, eine repräsentative Umfrage. Und da sagen 84% der Menschen in Deutschland, dass diese Koalition sich weiter zoffen wird, dass es noch mehrere solche Ausschüsse geben wird, aber dass sie letztlich bis zum Ende der Legislatur nie in ein harmonisches Arbeitsverhältnis kommen wird.
Glaubst du denn, anders als Ulli Willem, dass diese Koalition durchhält bis zum Ende der Legislatur, nach all dem, was wir jetzt in den vergangenen Wochen auch erlebt haben?
Ja, es ist schwierig zu prognostizieren. Im Augenblick ist es so, dass die Koalition durch sehr viel Misstrauen geprägt ist. Es ist so, dass vor allem natürlich, habe ich keine exklusive Sicht drauf, dass es zwischen FDP und den Grünen immer wieder rappelt, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck massiv gestört ist, dass beide Spitzen wie die SPD auch massiv Druck von der Basis kriegen, von der eigenen Klientel. Also für die Grünen ist es total wichtig, in dieser Koalition zu bleiben. Deswegen haben sie auch, denke ich, in den Gesetzesentwürfen und jetzt im Koalitionsausschuss wirklich einige Kröten schlucken müssen. Entschuldigung, ist ein bisschen abgedroschen bei Grünen, aber die Formulierung ist wirklich so, die passt jetzt hier auch. Und die FDP hat sich da in einigen Bereichen offenbar durchgesetzt, aber auch nur, das sind aber auch nur so Erfolge zwischendurch mal, glaube ich, auf lange Strecke. Es ist wirklich schwierig. Die FDP hat ja lange nicht regiert. Lieber gar nicht regieren als schlecht regieren, hat der Lindner ja beim vorletzten Koalitionszusammensetzung, die dann schwarz rot wurde, gesagt, die FDP will nicht scheitern, die Grünen dürfen nicht scheitern und Scholz und die SPD werden alles versuchen, den Laden zusammenzuhalten, um nicht in eine neue Wahl zu gehen. Denn da würde man vermutlich die SPD im Augenblick auch sehr kritisch sehen.
Das Interessante ist, Jana Hensel schreibt in der Zeit zu diesen Koalitionsverhandlungen, dass die sozialdemokratische Handschrift sich nur noch erkennen lässt, ich zitiere, indem Olaf Scholz den Liberalen bei vielen Fragen und Forderungen nachgab, während er die Grünen zu Kompromissen zwang. Dreht sich das gerade? Hintergrund könnte natürlich sein, dass Olaf Scholz weiß, er muss die FDP am Leben halten, weil ohne FDP ist die Chance, dass er in 2,5 Jahren wiedergewählt wird, relativ gering.
Ja, das stimmt. Das hat sich so ein bisschen gedreht. In der Anfangsphase, auch in den Koalitionsausschüssen und in den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag, war es ja so, dass die Grünen sehr ihren Stempel aufgedrückt haben. Wir reden über das Klimaschutzgesetz, die Kindergrundsicherung war, wie selbstverständlich damit aufgenommen wurden. Wir haben viele andere Themen auch gehabt. Der Scholz selbst hat sich da als Klimakanzler bezeichnet. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gedreht. Aus meiner Sicht sind da mehrere Gründe verantwortlich. Zum einen geht es um Geld. Ja, also der Christian Lindner als Finanzminister, dessen Vorgänger Olaf Scholz war, hat ein Loch von 70 Milliarden. Das stoppt man nicht einfach mal so. Zum anderen ist es auch so, glaube ich, dass in der Gesellschaft im Thema Inflation, Energiekosten, aber auch der Ukraine-Krieg, dann die Corona-Verwerfungen, dass unsere Gesellschaft einfach wirklich sehr aufgewühlt oder genervt ist und und die Flüchtlingskrise spielt natürlich das auch noch eine Rolle und da will man nicht noch von teurer Klimapolitik genervt werden. Und ich glaube, dass Olaf Scholz da sich ein bisschen Richtung FDP bewegt, die er auch stützen muss nach 5 verlorenen Landtagswahlen. Und er sieht auch, glaube ich, in den Umfragen, dass die Gesellschaft im Augenblick auf diesen rigiden Umweltschutz, Klimaschutz der Grünen nicht eingestellt ist. Dazu habe ich noch mal eine Zahl. Es gibt eine aktuelle Forsa-Umfrage, nach der 90% der Bürgerinnen und Bürger trotz aller Beteuerungen dieser selbsternannten Fortschrittskoalition nicht glauben, dass die Erneuerbaren die Versorgung irgendwann mal sicherstellen können. Mhm. Das heißt, nach der Fukushima-Katastrophe glaubten das noch 39%, jetzt sind es noch 10. Das ist wirklich ein fataler Wert.
Du kennst Christian Lindner ganz gut, weil er aus NRW kommt. Wird er tatsächlich unruhig, wie man so den Eindruck bekommen könnte, nach den Landtagswahlen? Oder hofft er auch, so wie Olaf Scholz, dass sich das in den nächsten 1-2 Jahren so hinentwickelt, dass dann tatsächlich sowas wie so ein Regierungsbonus oder Kanzlerbonus oder sowas entsteht, dass man dann gemeinsam zu dritt, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass die nochmal, dass die vor der Wahl ernsthaft sagen, wir wollen diese Koalition fortsetzen, was sie ja, nachdem sie gewählt worden sind, durchaus in Aussicht gestellt haben, ne?
Ja, da war ja noch so, da war richtig eine schöne Zeit so, ne? Das war jetzt so die waren die Selfie-Zeit, wo alle schön reinstrahlten in die Kameras und die Fortschrittskoalition ausriefen. Mittlerweile ist das ja wirklich so, ist man denn in den Niederungen der Realität angekommen. Ja, ich kenne Christian Lindner schon recht lange, schon seit 15, 16 Jahren jetzt hier in NRW, kenne ihn seitdem auch. Unruhig geworden ist er. Er ist nicht klassisch unruhig geworden, dass er nervös wird oder dass er sagt, ich komme von der Spur ab. Ich glaube, dass er im Grunde genommen so sich geschüttelt hat und mit seiner Partei einfach mal gucken musste, wie können wir uns wieder profilieren, wie können wir von dieser Verliererspur runterkommen, wie können wir unsere Themen selbst setzen. Diese Frage, wofür steht die FDP, die konnten ja viele Menschen im Lande über lange Zeit gar nicht beantworten. Und Lindner hat jetzt alles versucht, da das Ruder rumzureißen. Er hat Scholz, wie gesagt, auf seine Seite gekriegt. Scholz ist, glaube ich, auch vom Typus, von der Politik, ist er dem Lindner und der FDP näher als den Grünen. Und in Krisenzeiten, wo eine Koalition unter Druck kommt, zeigt sich das dann auch. Also Lindner hat viel auf eine Karte gesetzt, in der Verkehrspolitik, in der Finanzpolitik, jetzt die Kindergrundsicherung am Wochenende, kurz nach dem Ausschuss, die Kindergrundsicherung so anzugreifen, ist natürlich ein Affront für die Grünen und das nächste Problem für Scholz. Insofern ist der Lindner war in der Defensive und hat gesagt, Angriff ist die beste Verteidigung. Und so kennt man ihn auch. Rhetorisch gut, sehr gut vorbereitet, viele Schlüsselbegriffe schreibt er sich vorher auf. Manchmal lernt er die Auftritte auswendig, auch vom Spiegel. Heißt es immer mal wieder, ich war selbst noch nicht dabei, aber es ist ja auch nicht untypisch. Aber er ist in der Offensive jetzt und er drückt und drückt und ist wirklich immer mehr eine Provokation auch für die Grünen.
Würdest du meine Einschätzung teilen, wenn diese Regierung vorfristig zerbricht, dann allein an den Grünen, dass die SPD und die FDP alles dafür tun werden, dass es auf jeden Fall die 4 Jahre andauert und am Ende das dann so aussieht, als ob es eine vernünftige Koalition gewesen wäre?
Also die SPD allemal. Die SPD ist jetzt das erste Mal seit langer Zeit Seniorpartner. Also die SPD ist diejenige Partei, die am stärksten, das größte Interesse hat am Bestand dieser Koalition. Die FDP und Grünen, da sehe ich gar nicht so einen großen Unterschied. Die FDP möchte auch natürlich, dass die Koalition erhalten bleibt, dass sie nach Jahren in der Opposition dann nicht mit als Teil einer Versagerkoalition dastehen, wenn die scheitert. Aber das Gleiche gilt ja auch für die Grünen. Ja. Die sind jetzt endlich mal an der Macht. Sie können im Klimaschutz Gas geben. Baerbock und Habeck wollen sich profilieren als Kanzlerkandidat für die nächste Wahl 2025. Und also es muss schon einiges passieren, dass eine von den beiden Parteien aus der Koalition ausscheidet. Die SPD kann ich mir nicht vorstellen.
Wir wollen mal gucken, weil es ja in NRW auf jeden Fall der Kanzlerkandidat der SPD, der CDU sehr wahrscheinlich aus NRW kommen wird, ne? Wir nehmen mal Daniel Günther raus, glaube ich, weil der ist, glaube ich, hat, glaube ich, seinen Platz wirklich, muss man mit Markus Söder dazu sagen, in Kiel. Es ist entweder Friedrich Merz oder, und da würde ich jetzt mal gern von dir so ein bisschen Insights erfahren, Henrik Wüst. Und Henrik Wüst ist so jemand, den ich gar nicht ernst genommen habe, zunächst als und dachte, dass der auf jeden Fall, dass der eigentlich gar keine Chance hat, diese Wahl in NRW zu verlieren. Nun war der SPD-Kandidat offensichtlich noch schwächer. Olaf Scholz hat mal zu Henrik Wüst angeblich gesagt, oder über Henrik Wüst gesagt, dieser Typ da in Düsseldorf, der Ministerpräsidenten-Schauspieler, wenn man sich Henrik Wüst anhört und durchliest, was er so sagt, dann klingt das alles fast schon ein bisschen wie Scholz. Also es ist auch kein, du verbesserst mich gleich, das ist der Blick jetzt aus dem Norden auf diesen Mann. Kein großer Rhetoriker, kein Menschenfänger, keiner, der Festzelte zum Kochen bringt. Und trotzdem ist das so ein heimlicher Kandidat, ne?
Ja, das ist so. Ich überlege gerade, ob man das sagen kann, dass Scholz und Wüst sich ähnlich sind. Also in den Punkten, die du erwähnt hast, schon. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass man den Scholz genauso unterschätzt hat, wie Scholz jetzt möglicherweise den Wüst unterschätzt. Mhm. Und mögliche Gegner einer Politik zu unterschätzen, ist ja immer ein fataler Fehler, wie andere auch schon erlebt haben. Henrik Wüst ist jemand, der den Generationenwechsel in NRW durch sein eigenes Zutun sehr erfolgreich vollzogen hat. Nach dem Scheitern von Armin Laschet gab es gar nicht so viel Aufhebens und es gab keine großen Probleme. Also es war nicht verkantet, es gab keinen großen Kampf. Henrik Wüst war der Kronprinz und ist jetzt Ministerpräsident und führt eine schwarz-grüne Koalition relativ geräuschlos. Und das muss man sagen, dass das könnte ja so eine Art, ich glaube, dass er sich selbst auch so ein bisschen als schwarz-grüner Avantgarde sieht in Deutschland, wenn man sieht, wie die aktuelle Ampelkoalition ja, wackelt, kann Schwarz-Grün ja wieder mal eine Option werden. Und Henrik Wüst tut gut daran, im Augenblick sich zurückzuhalten und sein Ding zu machen. Also er ist ein Experte für Fehlervermeidung, würde ich mal sagen. Er ist jemand, der auch in der aktuellen Politik in Krisensituationen gern auf andere zeigt. Also im Augenblick ist es sehr leicht, nach Berlin zu zeigen. Wir müssen die Mundregeln, Flüchtlingskrise, Umweltschutz, Energiekrise, ist kein landestypisches Thema. Und da liegt der Ball dann immer schön in Berlin. Das macht er ganz gut. Und ansonsten wird Wüst alles probieren, diese Ambitionen, diese Kanzlerambitionen, die du gerade erwähnt hast, sich so lange wie möglich vom Leib zu halten. Er möchte im Gespräch bleiben, er möchte wichtig sein, er möchte vielleicht mit Daniel Günther zur Kanzlerreserve gehören. Das ist auch okay, aber er würde niemals von sich aus der Deckung kommen.
Ja, jetzt ist ja die Frage, will man das überhaupt? Ne? Also bei Daniel Günther hat neulich in diesem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, hat jemand gesagt, Daniel Günther möchte das aus sich heraus nicht. Ach ja, Klaus Ruhe-Matzen hat das gesagt, der ehemalige Oberbürgermeister Rostocks und jetzige Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Daniel Günther möchte aus sich heraus nicht Kanzlerkandidat werden. Aber wenn es sozusagen die Parteiräson erfordert und wenn es die Partei erfordert, dann könne er sich doch vorstellen, dass er eines Tages Ja sagt. Wie ist das bei Henrik Wüst? Gilt auch für den, dass man, wenn man ein Spitzenpolitiker ist, und das ist man, wenn ein Ministerpräsident in NRW ist, dass man gar nicht sagen darf, dass man das nicht will, sondern dass man das immer im Möglichen halten muss? Erste Frage, oder genau, zweite, oder ist es sogar einer, wo du sagst, also bei Scholz wusste man ja, also ich wusste seit 10 Jahren, dass Olaf Scholz eins möchte, nämlich Kanzler werden. Das war sein ganz, ganz großes Ziel. Das ist bei Henrik Wüst ja anscheinend nicht so. Oder doch?
Oh, das würde ich nicht unterschreiben, Henrik. Okay. Henrik Wüste, im Grunde genommen ist es genauso, wie du es gesagt hast, auch Daniel Günther. Das sind ja diese klassischen Parteikarrieren. Also der Henrik Wüste hat auch so die klassische Parteikarriere eines jungen Unionisten hinter sich. Er ist ehrgeizig, er ist auch noch sehr strategisch, geduldig, er drängelt nicht und er wird immer sich ein bisschen zurückhalten. Also das ist ja genau der strategische Ansatz, den du gerade geschildert hast, den ich bei Henrik Wüst sehe. Er würde nie sich in die erste Reihe drängen und er würde auch niemals jetzt Richtung Merz, ich meine, der muss ja den Merz attackieren, aus seinem eigenen Landesverband. Das würde er nicht tun. Er wird geduldig seinen Job machen, geduldig abwarten. Er wird mit Schwarz-Grün einen sauberen Job machen, wenig angreifbar sein. Wir müssen mal gucken, wie jetzt die Auswirkungen sind der Berliner Beschlüsse zum Autobahnbau. 66 der 144 Autobahnabschnitte, die da jetzt geschlossen und beendet werden sollen, liegen in Nordrhein-Westfalen. Da zucken die Grünen jetzt doch schon mal, weil es ja auch um eine Länderumsetzung geht. Aber der Wüst wird sich da zurückhalten. Er wird nie sagen, wie du gerade es auch gesagt hast, er wird nie sagen, ich gehe nicht nach Berlin. Das war der größte politische Fehler von Hannelore Kraft. Nie, nie, nie Berlin, hat sie gesagt. Von da an gab es immer den Vorwurf der Selbstverzwergung. Das wird der Wüst nie machen. Aber er wird auch keine Kampfansage an Merz aus dem eigenen Landesverband schicken. Er wird gerne durch die Kanzlerbrille beguckt werden und er wird möglicherweise auch immer wieder im Gespräch bleiben, aber er will kein Ministerpräsident auf Durchreise sein, sondern er will seinen Job machen und irgendwann Richtung 2025 wird man sehen, ob Merz Wahlchancen hat oder ob er sie nicht hat. Und wenn er sie hat, ist es gut, dann hat Wüst noch Zeit. Und wenn Merz sie nicht hat, dann wird Wüst alles dran setzen, von der Partei gebeten zu werden.
Was ist das für ein Typ, dieser Henrik Wüst? Also man hat ja, wenn man nicht in NRW direkt ihn beobachtet, man kriegt ihn gar nicht so richtig mit. Er ist auf jeden Fall nicht wie andere NRW-Ministerpräsidenten, die sich stärker eingemischt haben. Er ist schon gar nicht wie Markus Söder. Er ist auch insgesamt von diesen CDU-Ministerpräsidenten keiner, den ich jetzt übermäßig wahrnehme. Der sitzt jetzt nicht in irgendwelchen Talkshows. Der regiert da so still vor sich hin. Also das ist so der Blick von außen. Vielleicht stimmt er gar nicht.
Ja, also er ist auf jeden Fall, sagen wir so, aus der, was ich ihm schon mal gesagt habe, aus der Situation des leicht Unterschätzten heraus, glaube ich, kommt er ganz gerne. Ich glaube, dass er wirklich sehr, sehr strategisch ist, dass er sehr gut vernetzt ist, gerade natürlich auch über seinen Weg aus der Jungen Union. Vom Typus her ist es ja, er kann das selbst nicht mehr hören und viele andere auch nicht, aber es ist ja wirklich so ein Schwiegermutter-Typ, ja. Also der dann so mit seiner Frau dann und mit dem Kind auftritt, dann an Familie und der dann auch mit dem Fahrrad und einem Fahrradhelm dann auf dem Weg in die Staatskanzlei ist, in Düsseldorf, der eigentlich so einen konservativen Habitus hat, so vom Auftreten her immer noch, also er ist ja nicht der locker lässige, sondern er ist eher Habitus der konservativ Auftretende, der auch den konservativen Flügel seiner Partei nicht irgendwie abschreckt, das ist glaube ich bei Daniel Günther ein bisschen anders. Und der zugleich aber im Grunde sich modern gibt, der, wie gesagt, diese schwarz-grüne Avantgarde in NRW sein will. Er hat wirklich sehr gut in der Fehlervermeidung, was Argument noch gegen ihn sein könnte in der CDU, dass er vermutlich für den ostdeutschen Länder CDU nicht kantig genug ist, da ist eher Merz der Typ. Aber der Wüst wird kommen, er arbeitet geduldig, er ist noch jung, hat keinen Zeitdruck, er muss nicht nach vorne preschen. Er ist gerne bei Jubiläen, er feiert, also feiern im Sinne von angenehme Termine besetzen, die unangenehmen Dinge in Land regelt er sehr gut mit Mona Neubauer, der Grünen-Chefin, das funktioniert gut. In Lützerath hat er sich ja, das war ja, Lützerath ist ja geräumt worden, alte Braunkohlerevier, hat er sich gut zurückgehalten, ist kaum in Erscheinung getreten, hat er die Grünen vorgeschoben. Die Grünen haben dann auch die Braunkohle von ihrer Parteizentrale gestellt bekommen. Also insgesamt macht er seinen Job, schickt mal Grüße nach Berlin und sagt, da muss was passieren, macht keine Fehler, kommt mit den Grünen zurecht und ist auf angenehmen Termin. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und vielleicht ein bisschen, nicht ganz fair, aber so, das ist die grobe Richtung.
Klingt so ein bisschen nach Christian Wulff 2.0. Der war ja damals auch, ja, ja. Du kennst ja aus deiner Zeit in Niedersachsen, kennst ja auch Christian Wulff sehr, sehr gut, dass er auch so ein Typ war, den mochten die Menschen. Der war irgendwie so ganz zugänglich, der war sehr höflich, der hat in Niedersachsen einen guten Job gemacht und so ein bisschen, so, mich erinnert Henrik Wüst an den, aber vielleicht ist das auch, oder ist Henrik Wüst Christian Wulff, aber ein bisschen raffinierter?
Das könnte man so sagen. Also Christian Wulff war auch raffiniert. Er hat natürlich damals mit dieser SPD, wirklich, das war ja die Schaltzentrale der SPD, war ja damals in Hannover. Er hatte natürlich mit Gerd Schröder und Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier, das waren schon echt Kaliber. Hubertus Heil, das ist alles,
alles
Hannover und Umgebung, Goslar, Peine. Da hat er natürlich auch so viel einen schweren Stand gehabt, aber er hat sich dann durchgesetzt und er war auch raffiniert. Er hat natürlich als Bundespräsident, als vermutlich im Nachhinein zu junger Bundespräsident, dann schwierigen Fehler ist dann auch wirklich unter die Räder gekommen, sozusagen. Aber vom Typus her sind sie, glaube ich, ähnlich. Der Christian Wulff ist auch lange unterschätzt worden, hat dann am Ende wirklich Fehler gemacht, ist vielleicht auch nicht immer ganz fair behandelt worden, das alte Geschichte, da muss man jetzt, müsste man noch in die Tiefe gehen, aber lange Rede, er hat Fehler gemacht und Wüst macht wenig Fehler und ist vom Typus ähnlich, das stimmt ja.
Warum hat er so ein angespanntes Verhältnis zu Olaf Scholz? Olaf Scholz wirkt ja so, als ob er dem wirklich gar nichts zutraut. Wenn man da sagt, es kam nach einer Ministerpräsidentenkonferenz, dass dann als aus dem Umfeld von Olaf Scholz kriegt, naja, hieß der Ministerpräsidentendarsteller, soll man nicht so einen Quatsch erzählen.
Ja gut, ist ja, der Olaf Scholz sieht da vielleicht einen potenziellen ernstzunehmenden Konkurrenten heranwachsen und umgekehrt ist es vermutlich auch so. Ich glaube, dass Hendrik Wüst auch von Olaf Scholz nicht viel hält. Insofern ist das ein gesundes gegenseitiges Verhältnis so. Ich glaube, dass Hendrik Wüst diese Koalition, wenn er jetzt die parteipolitische Brille absetzt, trotzdem die Koalition für sehr schwach hält, die Ampelkoalition, und dass er, glaube ich, dieses da, der Bundeskanzler hält mich für schwach, das würde ihn abtropfen. Er, glaube ich, nicht als sehr ernst nehmen, sondern er würde das eher als Herausforderung sehen und durchaus auch als ersten Schritt einer Adelung, dass er ernst genommen wird. Wir müssen einfach gucken, in Nordrhein-Westfalen, wie du sagst, der Herausforderer von Scholz, wann es auch immer sein mag, September 25 oder vorher, kommt aus dem NRW-Landesverband. Ich glaube, diese Prognose kann man schon geben, auch wenn Markus Söder, wenn der jetzt im Herbst dann mit absoluter Mehrheit durchgeht in Bayern, dann muss man immer mal wieder mit ihm rechnen. Aber wir sind ja jetzt hier gerade bei Merz und Wüst und da muss man gucken, wer Merz ist natürlich, er bedient den konservativen, den alten Konservatismus der CDU, der für viele verloren gegangen ist unter Angela Merkel und der dieses klare, schneidige, dieses, das, was auch so die alte konservative CDU ausmacht, da ist er schon für viele Hoffnungsträger. Er hat natürlich wirklich Schwierigkeiten. Er schwächelt im Ansehen von Frauen, die ja die Mehrheit der Bevölkerung stellen, und auch im Ansehen von Menschen mit Migrationshintergrund, die ihm nicht so richtig trauen. Insofern wird das sehr wichtig sein, entscheidend sein, wie Merz sich nächsten Monaten und Jahren da entwickelt im Ansehen, welches Profil, welches Format er sich selbst gibt. Dann versucht er jetzt mal ein bisschen lockerer zu sein und so, um vielleicht diese Zielgruppen zu erreichen. Aber wie gesagt, wenn es Richtung 24 geht, Anfang 25, wir gehen jetzt davon aus, dass die Regierungskoalition hält bis Herbst 25, dann werden Wüst und andere genau gucken, wie Merz sich entwickelt, wie sein Ansehen sich entwickelt und wie seine Wahlchancen sich entwickeln.
Ich habe es gerade gesagt, du kennst aus deiner Zeit in Niedersachsen diese ganze Clique um Gerhard Schröder sehr, sehr gut. Scholz ist der nächste Bundeskanzler, SPD-Bundeskanzler seit Gerhard Schröder. Und der Schröder hat sehr darunter gelitten, dass am Ende die Partei gegen ihn aufgestanden ist, gegen seine Agenda 2010. Scholz hat so einen ähnlichen Moment, die Zeitenwende, etwas auch, was die SPD prinzipiell, ein großer Teil der SPD nicht gut finden könnte, konnte. Und bis heute nicht gut findet, aber es ist in der SPD erstaunlich ruhig geblieben bis heute. Was läuft da bei Scholz anders als bei Schröder damals?
Lieber flapsig sein darf, bei Scholz ist noch nichts passiert in der Zeitenwende. Also er hat die Zeitenwende ausgerufen, aber noch nichts gemacht. Also die 100 Milliarden für die Bundeswehr, da ist noch nicht viel passiert. Er tut sich, übrigens keine Kritik jetzt, er tut sich mit Panzerlieferungen sehr schwer. Also ich muss mal sagen, von den Worten, die wir so hören, von Zukunftskoalition, Zeitenwende, Doppelwumms und Tempo Deutschland und so, da erkennen wir im Augenblick, glaube ich, alle noch nicht so richtig was. Während der Schröder ja 1998 an die Regierung gekommen ist, auch übrigens mit Grün, der mit Oskar Fischer dann in den Balkankrieg ziehen musste, so ungefähr, also zu flapsig formuliert, also den Balkankrieg dann bewältigen musste und unterstützen musste, so ist richtig. Ähnlich wie wir jetzt auch die Koalition in den Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine bewältigen müssen oder unterstützen müssen und entscheiden müssen. Aber Schröder hat dann, Schröder war derjenige, der mit der Agenda 2010 im Grunde einen großen Schritt getan hat. Also er hat umgesetzt, während man bei Scholz ja im Augenblick die Umsetzung noch nicht so richtig sieht an der Zeitenwende. Also ein SPD-Kanzler, also der Schröder war so dieser Basta-Kanzler war er schon. Also ich erinnere mich, ich kenne ihn wirklich sehr, wir haben 30 Jahre das erste Interview mit ihm geführt. Er hat sich immer lustig gemacht, weil der Edmund Stoiber im Wahlkampf, der hat dann seinen Wecker morgens kurz vor 6 gestellt und hat dann gehört, wie um 6 Uhr die Nachrichten mit Stoiber, und dann hat sich in die Akten angeguckt, hat dann schon Morgeninterviews gegeben. Der Schröder hat da wieder im Bett gelegen und hat dann nochmal einen Kaffee getrunken. So, das war so ein ganz anderer, rustikaler Typ. Aber er war natürlich auch unter anderem ja mit Steinmeier, aber mit Franz Müntefering, derjenige war vielleicht auch der Einzige, der die Agenda 2010 durchsetzen konnte. So wie im Grunde eine CDU-geführte Regierung unter Merkel den Atomausstieg durchsetzen konnte. Das ist ja immer so ein bisschen so Ironie der Geschichte, ja. Also die SPD mit Agenda und die CDU mit Aussetzen der Wehrpflicht und Atomausstieg, was man ja normalerweise umgekehrt stellen würde. Und der Schröder hat das halt einfach durchgezogen. Er wusste ganz genau, ich mache das jetzt. Er wusste ganz genau, dass er damit seine Kanzlerschaft aufs Spiel setzt. Aber es war, glaube ich, schon auch Überzeugung, und es war dann aber auch der Dickkopf, der Schröder ist und der jetzt ja dazu geführt hat, dass er sein Lebenswerk zerstört hat als Gasgärt.
Und Scholz ist nicht dieser Dickkopf? Doch, der gleiche Scholz. Dickkopf, aber irgendwie auf einer anderen, also der bringt das anders rüber, ne?
Ja, er ist, glaube ich, auch, er ist ein anderer Typ schon. Ich glaube, das auch, aber da kennst du ihn wieder deutlich besser als ich. Er wirkt halt natürlich auch. Dickkopf, es heißt ja auch, dass er im Koalitionsausschuss sehr prägnant aufgetreten ist, dass er ein Papier mit Lindner vorbereitet hatte und da sehr Druck gemacht hat, dass es weiter funktioniert. Es kann gut sein, dass er in solchen Sitzungen, Ausschüssen, in denen ich nicht dabei bin, sehr, sehr auch dominant auftreten kann. Aber was wenn man jetzt mal guckt, was so an Ergebnissen vorliegt, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber welche Ergebnisse sind jetzt da? Wir haben jetzt Gesetzentwürfe, wir haben nach anderthalb Jahren haben wir die ersten richtigen Ergebnisse. Diese Geschichte mit den Heizungen standen schon im Koalitionsvertrag. Mhm. Also andere Dinge ja auch diese Autobahngeschichte und so, das ist schon ein bisschen. Also mir wird da jetzt im Augenblick zu viel geredet und zu gestritten, und dass man einfach mal sagt, Leute, jetzt macht doch mal. Vielleicht ist das jetzt der Ausschuss auch wirklich ein Auslöser gewesen, jetzt mal was, wie man so schön sagt, die PS auf die Straße zu kriegen.
Muss man dann das wird nächste Woche in diesem Podcast sogar, das ist Thomas Meyer, das ist der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der hat ein Buch geschrieben über Russlands und Deutschlands Anteil an der Situation, in der wir gerade sind. Und ich meine, ich fasse es mal zusammen als kleinen Spoiler. Er sagt, all das, was Wladimir Putin gemacht hat, wäre ohne die Vorbereitung von Angela Merkel nicht möglich gewesen. Unter anderem hat Angela Merkel eben so viele Dinge dieser neuen Regierung hinterlassen, dass diese Regierung halt schwach ist, insbesondere die Abhängigkeit von russischen Energien wie Gas und Öl. Und ist das nicht auch, wenn man die Leistung der Ampelregierung beurteilt, muss man da nicht Robert Habeck fast recht geben, wenn er sagt, ich kann ja nichts dafür, dass hier über Jahrzehnte alles verbummelt worden ist und wir jetzt das versuchen müssen, das innerhalb ganz kurzer Zeit aufzuarbeiten. Denn so ein bisschen ist ja was dran, ne? Angela Merkel hatte irgendwie immer einen Plan A, ne? Du hast es gerade gesagt, also Plan A war, wir schaffen die Wehrpflicht ab, Plan A war, wir schaffen die Atomkraft ab. Aber wenn dieser Plan nicht aufgeht, dann gab es keinen Plan B, und vor dieser Situation steht diese neue Regierung jetzt zu teilen.
Das ist so. Ja, also da muss man auch, das mache ich auch als Gebot der Fairness. Man muss ja aktuelle Ampelkoalition auch ein bisschen in Schutz nehmen, denn es ist natürlich in der Tat viel zurückgelassen worden. Du hast es schon gesagt, der Autobahnbau ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Guck auf das Schienennetzwerk, guck auf die Bahn, ja, die ja bis 2070 irgendwie, ne, will sie jetzt gut werden, so. Und dieser Heizungsplan, die Geschichte da, Energie und Klimaschutz, die Klimaziele, dann die Finanzdebatte, die untergewirtschaftete Bundeswehr, wobei übrigens Scholz mit der Christine Lambrecht da ja wirklich auch eine fatale Personalfehlentscheidung getroffen hat, aber mit Pistorius scheint jetzt besser zu laufen. Das Thema Kindergrundsicherung. Also die haben schon sehr viel übernommen und sehr viel, also Baustellen übernommen. Da hat Habeck recht, eindeutig. Hinzu kam der Ukraine-Krieg, beziehungsweise ich muss mal formulieren, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das sind natürlich auch Dinge, die waren so nicht vorhersehbar. Wobei ein Gedanken noch, möchte ich noch loswerden. Das war nicht nur Angela Merkel, glaube ich, die Deutschland schwach gemacht hat, die Abhängigkeit von russischem Gas gebracht hat, sondern auch die SPD, die wir schon mal erwähnt haben. Ne? Also da gibt es ja auch, was das Buch erwähnt eben, ich erwähne mal das Buch Die Moskau Connection, und zwei FAZ-Kollegen, die sehr, sehr akribisch aufzeichnen, wie damals in Hannover, unter anderem in einer Lounge bei Hannover 96, die Leute immer wieder getroffen haben und SPD-interne Kreise im Grunde genommen schon diese Gaspolitik. Gerd Schröder war dabei, Sigmar Gabriel war dabei, Steinmeier war dabei, andere waren dabei. Also ich zitiere aus dem Buch gerade. Und da muss man schon auch mal kritisch drauf gucken, welchen Anteil auch die SPD hatte.
Sigmar Gabriel war aus deiner Sicht, du kennst ihn gut, war das so ein Russland-Versteher oder Russland-Freund?
Ja, also er war auf der Linie. Also für mich war Sigmar Gabriel, den ich auch seit Mitte der 90er, zweite 90er Hälfte kenne, war Sigmar Gabriel schon irgendwie so, nehmen wir das mal, Ziehsohn oder so sehr, sehr ähnlich ausgerichtet wie Gerd Schröder. Ich glaube auch, weiß nicht, ob er das zugeben würde, aber Gerd Schröder war auch sein großes Vorbild, war auch so jemand, der ihn immer gefördert hat. Und wenn Sigmar Gabriel wieder irgendeine schräge Idee hatte oder einen lauten Auftritt hatte, hat der Gerd Schröder immer mal wieder da reingegriffen, hat ihn in Schutz genommen. So habe ich ihn damals jetzt in der im Rückblick wahrgenommen. Und also es war insgesamt, war ja die SPD damals schon russlandfreundlich. Und die Angela Merkel hat das ja fortgesetzt, wobei man ja sagen muss, wir müssen als Gesellschaft, wir in Deutschland müssen auch ab und zu mal in den Spiegel gucken und müssen sagen, was wollten wir da eigentlich? Wer ist denn dagegen aufgestanden, dass wir die Bundeswehr klein sparen? War das nicht auch eine gesellschaftliche Mehrheit? Wer wollte denn immer auch wirtschaftlichen Fortschritt? Wer wollte denn niedrige Gaspreise? Ja, wer hat denn auch bei dem Thema Atomausstieg, wer hat denn da wirklich opponiert? Also ich glaube schon, dass im Grunde genommen, wie man schon sagt, dass die Politik, die Deutschland geführt hat, auch zu dieser Gesellschaft passte, auch zu uns passte. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, mag ich nicht urteilen. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt merken, dass wenn wir Klimaschutz wollen, kostet das Geld. Denn wir müssen uns auch einschränken. Wir müssen auch Veränderungen hinnehmen. Ich habe mal hier in Essen mit dem israelischen Botschafter bei einer Veranstaltung gesprochen. Und ich war auch mal eine Zeit lang eine Woche in Israel, hab einfach mal so eine Reise da durch Israel gemacht, um ein Gefühl für das Land zu kriegen. Ich schweife ein bisschen ab, aber ich komme dann wieder zurück. Er hat gesagt, also wir haben existenzielle Probleme. Wir werden zum Teil angegriffen mit Raketen. Bei euch ist das schlimmste Ereignis, was passieren kann, ein Stromausfall beim Champions League-Abend. und da habe ich, das hat sich festgesetzt, wie du meinst. Da denke ich mir mal, irgendwie, wir sind in vielen Teilen auch ein bisschen bequem, glaube ich. Also, und das hat ja auch, so war vielleicht auch die Politik. So war vielleicht auch die Politik von Angela Merkel. Und deshalb vielleicht steuert Scholz auch dagegen aktuell und nimmt ein bisschen Tempo raus aus dem Klimaschutz, aus dem Klimaschutzgesetz, weil er diese Gesellschaft nicht überfordern will. Ist aber nur eine These, kann ich jetzt nicht belegen, aber ist ein Gefühl.
Nee, auf jeden Fall kann man, glaube ich, sagen, dass dieses Land ja immer wieder zu hysterischen Reaktionen neigte. Ne? Ich finde, am besten hat man das gesehen nach dem Vorfall in Fukushima. Da haben wir ja, glaube ich, jetzt haben wir exklusiv, wie wir darauf reagiert haben. Kein anderes Land auf dieser Welt hat danach gesagt, wir schaffen die Atomkraft ab. Und wir haben für den Moment ja komplett den klimatechnischen Hintergrund von Atomkraft vergessen. Sondern wir haben nur uns über die Sicherheitsbedenken gesprochen und haben damals, das muss man sich ja vorstellen, aus der heutigen Sicht beschlossen, dass die Übergangstechnologie Gas ist. Das ist so, wenn man jemanden sagt, der abnehmen will, sagt, ich möchte eigentlich in 10 Jahren abnehmen, ne? Also ich esse einfach zu viel das und das, aber pass mal auf, dann isst doch jetzt erstmal, trink nicht mehr so viel Cola und dafür isst du erstmal Schokolade. Ne? Und das ist so ein bisschen dieses Problem, du hast es gut zusammengefasst, dass eigentlich unser Interesse war, lass uns nicht so viel Geld für die Bundeswehr ausgeben, lass uns nicht so viel Geld dafür und dafür ausgeben, weil das Geld können wir stärker für unseren Wohlstand gebrauchen.
Ja. Und fürs Wirtschaftswachstum und für natürlich auch die China-Geschäfte spielen noch eine große Rolle. Wenn ich jetzt mal sehe, wie unsere Abhängigkeit von seltenen Erden ist, von Dingen, die wir jetzt auch für die Batteriekonstruktion brauchen, rennen wir vielleicht in die nächste Falle rein. Ja? Also was da jetzt passiert mit im Wirtschaftsaustausch, im Wirtschaftstransfer mit China, wo die EU jetzt versucht, da ein bisschen gegenzusteuern. Ich weiß gar nicht, ob das hier in China irgendwie ein Kratz ist. Das kann ich wirklich noch nicht beurteilen, aber das ist natürlich auch keine Beziehung auf Augenhöhe. Also insgesamt glaube ich, dass Scholz im Grunde genommen so das ist auch in deinem Podcast schon ein paar Mal gesagt, oder es kam immer wieder raus, dass Scholz eigentlich die Politik von Angela Merkel fortsetzt, so nehmen wir den Begriff mal ein bisschen abgedroschen, aber den Begriff der ruhigen Hand, den Laden zusammenhalten und hin und wieder mal, so gibt es immer so Ausschläge. Also ich bin selbst Leute an der Reserve. Ich hab das nie verstanden, wie man diese Bundeswehr da so klein gefahren hat. Aber nochmal, es gab auch kein gesellschaftliches Aufbegehren. Das Aussetzen der Wehrpflicht war allein begründet damit, dass es nicht mehr gelingt, eine Wehrgerechtigkeit herzustellen. Aber der Bundesbürger in Uniform, die Vernetzung, die Durchlässigkeit von Gesellschaft und Bundeswehr, fand ich persönlich immer wirklich sehr, sehr, sehr richtig und sehr gut, weil eine Berufsarmee auch schnell mal ein Eigenleben entwickelt, weil sie natürlich eine Auswahl von Personal nicht so durchlässig ist wie eine Wehrpflichtarmee. Oder nochmal, das ist jetzt also Schnee von gestern, das wird es auch nicht mehr geben, aber ich will, wie du es auch schon gesagt hast, viel darauf hinaus, dass wir, glaube ich, dass die meisten Entscheidungen oder eigentlich alle Entscheidungen auch in einem gesellschaftlichen Konsens getroffen worden sind. Das gleiche gilt für Fukushima auch. Und dann sind wir aus der Atomkraft vorgezogen, rausgestiegen mit einer CDU-geführten Bundeskanzlerin, CDU-geführten Bundesregierung. Dann haben wir aus der Steinkohle ausgestiegen. Jetzt steigen wir aus der Braunkohle aus. Das hat alles gute Gründe. Aber ich glaube wirklich, dass dieses Thema, was ich angesprochen habe, dass 90% der Menschen saugen nie mit erneuerbaren Energien, haben wir die Versorgungssicherheit nicht, dass das nicht aus den Augen gelassen werden darf. Der Umweltschutz mit Augenmaß wird junge Leute nerven, wenn man das so formuliert. Das verstehe ich auch so The Last Generation und junge Leute, die auch zum Teil wirklich Zukunftsängste haben. Das verstehe ich auch, aber man darf eine Gesellschaft, glaube ich, nicht überfordern. Und da variiert die Koalition unter Scholz gerade aus, wie weit sie gehen können, wie weit sie die Grenzen verschieben können.
Habt ihr in Nordrhein-Westfalen bei der WAZ euch mal überlegt, wie wäre das eigentlich alles, wenn Armin Laschet Kanzler geworden wäre? Wo wären wir heute, wenn Armin Laschet Kanzler wäre? In einer, weiß ich auch nicht, Schwarz-Grün wäre es dann ja wahrscheinlich. Nee, das hätte nicht mal gereicht, ne? Schwarz-Grün, also Jamaika. Also, aber was, ich fand interessant die Überlegung, was wäre. Ich glaube, dass eine Angela Merkel nicht allen Ernstes hätte so eine Zeitenwende-Rede, auch wenn die Umsetzung zu Teilen noch aussteht, nicht halten können, weil sie ein Bruch mit ihrer bisherigen Politik war in ganz, ganz vielen Fällen. Aber Armin Laschet, was hätte Armin Laschet anders? Hätte Armin Laschet irgendwas anders gemacht als Olaf Scholz? Du kennst ihn gut.
Ja, Armin Laschet hätte auf jeden Fall die Flüchtlingspolitik hätte er ähnlich gemacht. Also ich glaube nicht, dass es grundlegend andere Dinge gewesen wären. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass sich Olaf Scholz und Armin Laschet in vielen Bereichen ähneln. Das ist ja immer komisch, wenn man so über die Spitzenkandidaten der unterschiedlichen oder der ehemaligen beiden Volksparteien spricht. Aber es ist schon ein ganz pragmatischer Politikertypus, dem Laschet war dieser gesellschaftliche Konsens auch immer sehr wichtig. Das war hier in NRW auch immer das Integrationsthema. Aber bei Laschet war es halt so, dass er diesen konservativen Flügel überhaupt nicht bedient hat. Ich würde fast mal so weit gehen, dass ich sage, dass ich glaube, dass der Olaf Scholz liberal-konservativer ist als Laschet in vielen Bereichen. Insofern haben wir detailliert noch nicht darüber gesprochen, was Laschet gemacht hätte. Es wäre aber nicht grundlegend anders gewesen, glaube ich. Zumal es, wenn es gereicht hätte, eine schwarz-grüne Landesregierung gewesen wäre, dann hätten die Grünen ja mit Habeck und Baerbock und so hätten ja ähnliche Akzente gesetzt und ähnliche Schwerpunkte gesetzt.
Habt ihr mal mit ihm gesprochen, wie er das sieht? Spricht er darüber, wie er sozusagen?
Nein, gar nicht. Armin Laschet hat ja schon seit Monaten, also Armin Laschet, ich will nicht sagen abgetaugt, das nicht. Also er ist wirklich übrigens ein sehr angenehmer und sympathischer Mann. Da bleibe ich bei und ich weiß nicht, ob er jedem gefällt, aber es ist einfach so. Und er hat auch weiterhin viele Leute, die ihn einfach schätzen aufgrund seiner Persönlichkeit und auch Aufrichtigkeit. Das spielt schon auch eine Rolle. Aber er ist ja in der Politik nicht mehr im Augenblick nicht wirklich präsent.
Was sagt es uns, dass mit Martin Schulz und Armin Laschet zwei Leute aus NRW hochgehandelt wurden, eigentlich schon aussahen wie die nächsten Kanzler und es am Ende doch nicht geworden sind? Der eine aus der SPD, der andere aus der CDU. Und warum wählen die Deutschen dann häufig Menschen aus dem Norden, die eher so ein bisschen, Gerhard Schröder gehört aber auch aus dem Norden, der war jetzt aber nicht so trocken, aber so Menschen wie Merkel und Scholz, die das Gegenteil sind von charismatischen Politikern?
Das ist jetzt eine spannende Frage. Warum wird der Norden eher gewählt? Also der Pfälzer Saumagen war auch, was 16
Jahre. Ja, auch, das stimmt. Aber ich fand es jetzt interessant, dass also man denkt irgendwie, eigentlich hätte man ja, wenn man NRW hinter sich hat, weißt du, dann hast du ja schon mal, da hast du schon mal ein Viertel des Landes hinter dir.
Ja, klar. Klar, aber NRW ist natürlich in vielen Bereichen auch, das Thema hatten wir auch schon mal, SPD-dominiert gewesen. Und da haben wir eine Historie auch, Armin Laschet hat sich ja dann auch schwer getan mit der SPD in der Auseinandersetzung mit der SPD. Die hat aber jetzt so geschwächelt, dass da aus NRW im Augenblick weder bei der SPD noch bei der CDU viel kommt. Ob es eine Mentalitätsgeschichte ist, eine Persönlichkeitsgeschichte, kann ich dir so nicht sagen. Weil wenn man jetzt sagen würde, dieser Typus, ich sag mal, der norddeutsche Kurs, ja, so kantiger, zugleich integrativ, seriös, konservativ, wie man Merkel vielleicht gesehen hat, wie man damals Helmut Schmidt gesehen hat, wie man vielleicht auch Olaf Scholz sieht, dann würde man sagen, dann müsste sich ja Friedrich Merz auch aufdrängen, der ja eigentlich, der könnte ja auch ein Norddeutscher sein. Ne?
Stimmt.
Der Sauerländer aus Arnsberg. Und ich weiß nicht, ob das eine Typenfrage ist. Die politische Konstellation war damals einfach anders. Der Martin Schulz ist gehypt worden von allen. Und da können wir uns, glaube ich, als Journalisten auch nicht zwingend ausnehmen. Er ist einfach so gehypt worden, dass man einfach nur stürzen konnte. Und Armin Laschet hat einfach im Wahlkampf, muss man auch sagen, einfach zu viele Fehler gemacht. Und es wirkte am Ende, wollte man lieber, glaube ich, einen spröden, seriösen, nach außen hin humorlosen Scholz, sicher nach außen hin, weil du ihn ja hin und wieder anders beschreibst, als ein Laschet, der doch immer ein bisschen sprunghaft ist und der dann so mal das eine oder andere dann mal die Akten dann verliert und so bei Hochwassergeschichte, das waren nur Sekundenbruchteile des Lächelns da. Aber dass Bilder sagen mehr als 1000 Worte, haben wir schon ganz früh gelernt als Journalisten. Und da wollte man einfach so ein bisschen, ich glaube, dass der Laschet nachher als unseriös durchgegangen ist, was punktuell ungerecht ist, was zum Teil aber auch stimmt. Also ein bisschen von allem.
Letzte Frage, weil das mich immer beschäftigt und vielleicht kannst du sie beantworten. Warum ist Sigmar Gabriel nie angetreten als Kanzlerkandidat, obwohl er ja viel länger an der Macht war als SPD-Vorsitzender als viele andere, obwohl er das erste Zugriffsrecht gehabt hätte, obwohl er ein extrem kluger Politiker ist, sowohl nicht nur inhaltlich, sondern auch strategisch, rhetorisch stark, auch gar nicht so unbeliebt wie, ich glaube, der war deutlich beliebter als Olaf Scholz in der Partei, außerhalb der Partei, zu seiner Zeit wahrscheinlich auch. Warum hat sich der nie getraut, oder hat er sich nicht getraut, oder warum hat er es nicht getan?
Ich glaube, dass es an der SPD auch lag. Also Sigmar Gabriel ist in der Tat klug, er ist rhetorisch sehr, sehr gut. Er war ja mal Ministerpräsident, als Gerd Logowski in den 90ern zurückgetreten musste. In Niedersachsen ist er dann als Fraktionschef Ministerpräsident geworden, hat dann aber die Wahl verloren. Ich muss jetzt bis jetzt überlegen. Ich glaube, dass Sigmar Gabriel noch nie eine Wahl gewonnen hat. Lesen wir doch mal nach. Ich glaube, dass einfach Sigmar Gabriel sehr ähnlich dem Gerd Schröder war vom Typ, also rhetorisch gut, aber auch sehr kantig, sehr manchmal auch brachial. Und ich glaube, dass die SPD nach Schröder einfach diesen Typus erstmal nicht mehr wollte. Ja, aus Sicht der SPD hatten Schröder und Co. hatten die Hartz-IV-Reform eingebrockt, hatten die Agenda 2010 eingebrockt und hatten dann auch die Wahl krachend verloren. Und diese Wahlabende da haben wir auch noch vor uns, also in Frage gestellt, dass Angela Merkel die Wahl gewonnen hat. Und ich glaube, dass der Sigmar Gabriel vom Typ sehr ähnlich ist wie Schröder, einfach auch natürlich aus der Sozialisation heraus. So, Mensch, Schröder, das war wirklich die Wahl. War eng damals alle. Ich hatte ja vorhin speziell uns ja nicht irgendwelche Steinweiden und Schröder und Gabriel oder Hubertus, all der aber nicht so dicht dran war, an dem Kern. Und ich glaube einfach, dass die SPD dann einfach andere Leute machen wollte.
Andreas, vielen, vielen, vielen Dank. Es hat große Freude gemacht. Nächste Woche, wie gesagt, Thomas Meyer. Und da geht es um die Schuld von Angela Merkel so ein bisschen. Das wird bestimmt auch ganz interessant. Bis dahin.
Alles klar. Vielen Dank. Tschüss, Lars.
Gerne.
Ein Podcast von Funke.